Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Frank Mastiot ist seit knapp 6 Jahren der Vorstandschef der NBW, damit einer der Top-Manager in Deutschland. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1, Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim. Ich freue mich, hier sein zu können.
Herr Mastiot, sind wir heute Vormittag Ihr erster Termin?
Absolut. Ich bin also von zu Hause hierher gefahren, habe natürlich vorher, das gehört dann dazu, telefoniert. Ja. Die Presselage, also ein bisschen mir angeguckt.
Ja, ist heute der erste Termin. Zu Hause heißt in Ihrem Fall Stuttgart, was ich insofern gerade erfahren habe, was ich insofern überraschend finde, weil eigentlich verortet man das Unternehmen ja in Karlsruhe.
Ja, das ist auch richtig. Der Firmensitz ist offiziell natürlich in Karlsruhe, aber wir sind ja als Unternehmen mit dem Schwerpunkt Südwesten, Baden-Württemberg, per se erstmal eine Flächenorganisation. Wir haben also viele Mitarbeiter in Karlsruhe. Fast genauso viele oder vielleicht sogar ein paar mehr im Großraum Stuttgart. Viele sitzen aber auch im Biberach und in vielen anderen Standorten. Also insofern sind wir durchaus weit verteilt.
Wie oft in der Woche müssen Sie sich aufteilen?
Also meistens ist das so, dass ich so 1 bis 2 Tage jeweils in Karlsruhe oder Stuttgart bin. Ich bin viel unterwegs natürlich und dann arbeite ich auch gerne mal einen Tag von zu Hause, wo es Dinge gibt, die man lesen muss, wo man vielleicht Telefonate führt und ähnliches. Dann spart man sich dann auch mal den einen oder anderen Fahrtweg.
Was ist die aktuell größte Baustelle bei Ihnen?
Ich glaube, nachdem wir jetzt jahrelang an dem Umbau und der Neuausrichtung des Unternehmens gearbeitet haben, jetzt einfach so den Drive und die Energie beizubehalten, nachdem wir jetzt auch die Ergebnisse in die richtige Richtung gebracht haben.
Erstmals wieder schwarze Zahlen.
Ja, genau. Also jetzt an der Stelle so weiterzumachen, das hat funktioniert. Aber sich auch nach vorne hin mit der gleichen Energie dafür einzusetzen, dass das Unternehmen sich permanent weiterentwickelt, weil sich so viele Dinge um uns herum ändern, mal ganz unabhängig von der Energiewirtschaft.
Die Dinge ändern sich schnell und sie ändern sich letztlich auch immer schneller. Ist das auch Teil des Problems, da mitzukommen?
Also ich glaube, das ist eine Herausforderung für jedes Unternehmen. Am Ende vielleicht sogar von jedem Einzelnen mit solchen Veränderungen mitzugehen. Und das war ein Grund zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir geben uns bestimmte Ziele langfristiger Art, aber das, was wir uns vor allen Dingen selber in die Feder diktiert haben, ist bereit zu sein, Dinge immer zu verändern, wenn wir den Eindruck haben, dass es notwendig ist. Also nicht an irgendwelchen Konzepten zwanghaft festhalten zu müssen. Das geht zunehmend besser. Das muss man auch lernen als Organisation. Das muss man auch als Einzelperson ein Stück weit lernen. Aber ich halte das für dringend notwendig.
Was müssen Sie als Firmenchef sozusagen auch immer wieder neu lernen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben?
Das eine ist sicherlich, sich gut zu informieren auf unterschiedlichen Ebenen, was um einen herum passiert. Das sind also nicht nur die innerbetrieblichen Dinge, sondern man muss ich nenne es jetzt einfach mal Großwetterlage, versuchen, so ein bisschen einzuordnen. Das erfordert Notwendigkeit, Informationen einzuholen, mit vielen Menschen zu sprechen. Und sich da immer wieder in diesen Dialog zu begeben, das ist arbeitsintensiv, macht natürlich auch einen Riesenspaß.
Ja.
Und das und zu lernen, einfach auch an der Stelle immer ergebnisoffen an Themen ranzugehen. Also nicht selber sozusagen einer bestimmten Versuchung zu verfallen, einen Glaubenssatz zu haben, den man vielleicht morgen so nicht halten kann.
Das heißt, da haben Sie auch einen inneren Lernprozess mitgemacht?
Zwangsläufig. Also das ist etwas, wo man ja nicht stehen bleibt idealerweise, sondern man lernt, also ich kann es jedenfalls für mich sagen, in so einer Aufgabe lernt man immer wieder was dazu und da einfach auch hellwach zu bleiben. Ich glaube, das ist etwas, was einfach wichtig ist.
Ganz großes Thema für die NBW war der Atomausstieg. Kann man sagen, dass Sie den Job deshalb gekriegt haben, weil Fukushima passiert ist und weil Grün-Rot damals nach einem geguckt hat, der diese Energiewende vernünftig hinkriegt?
Also so genau bin ich dem gar nicht nachgegangen, wie sich das ergeben hat. Ich denke, da haben vielleicht mehrere Dinge eine Rolle gespielt. Ich hatte in meiner vorigen Aufgabe bei meinem früheren Arbeitgeber sicherlich da sicherlich eine Erfahrung mitgebracht, wie man das macht, was man da kennen muss und auch das in einem Umfeld, was ja eher konventionelle Energie-Hintergrund hatte. Und das war möglicherweise ein wichtiger und wesentlicher Punkt.
Klar. Und nicht die allererste, aber chronisch gesehen und auf Dauer gesehen eine ganz wichtige Aufgabe, diese Abwicklung hinzukriegen. Also Stand jetzt gibt es 2 Atomkraftwerke in Ihrer Verantwortung, die noch laufen?
Richtig.
Wie lange noch?
Wir haben eins, das noch bis 2019 läuft, eins bis 2022 an diesen beiden Standorten und an einem dritten laufen aber schon Rückbauarbeiten von stillgelegten Reaktoren, wo also wirklich jetzt bis zur grünen Wiese schon rückgebaut wird. Das ist eine enorme Herausforderung, gleichzeitig einen Leistungsbetrieb auf einem Standort zu haben.
Ist das Obrichheim?
Obrichheim ist mittlerweile komplett im Rückbau und Philippsburg und Neckar-Westheim, da gibt es jeweils eine Anlage, die läuft. Und jeweils eine Anlage, die rückgebaut wird.
Wie schwierig ist es, so eine hochgiftige Anlage zurückzubauen?
Also das ist technisch gesehen sehr anspruchsvoll. Die Anforderungen, das vernünftig zu machen, sind richtigerweise sehr hoch. Wobei der eigentliche Teil, den man kritisch einschätzen muss, ein eher kleiner ist, wenn man jetzt in Massen und Tonnen denkt. Da ist ja sehr viel Gebäude drumherum und ähnliche Dinge. Das wird dann sehr, sehr sorgfältig über Jahre unter Einsatz von viel Technologie und von viel Wissen unserer Leute dort gemacht. Jedes einzelne Bauteil wird dann also auch nochmal durch einen Prüfungsprozess, so eine Art Röntgengerät, also wirklich...
Also Entkontaminierung.
Genau, wird dann geprüft und wird entschieden danach, geht das in diesen oder jene Verwertungsprozess. Das dauert viele, viele Jahre und ist auch sehr teuer.
Was machen Sie mit dem Kern, mit dem Reaktorkern?
Das wird dann entsprechend in die entsprechenden Abklinggebinde gebracht und die werden dann zwischen- bzw. entgelagert.
Ja, zwischengelagert ist klar. Entgelagert ist schwierig, weil ein Endlager gibt es bei dieser Technologie ja bis heute nicht. Ist das die Ursünde dieser ganzen Atomgeschichte?
Naja, dass man in diese Situation reinkommen würde, mal Endlagerung haben zu müssen, ist, glaube ich, für diejenigen, die sich das ausgedacht haben, keine Überraschung gewesen. Man hat ja auch durchaus Standorte geprüft. Aber das ist natürlich ein hochsensibles Thema, weil einmal technisch, man möchte wirklich sicher gehen, den richtigen Standort zu finden. Aber dann ist es, das muss man auch so einfach anerkennen, natürlich ein politisch bzw. kommunikatives Thema.
Klar, war es auch verantwortungslos, diese Technologie zu installieren, nicht wissend, was man mit diesem hochgiftigen Zeug am Ende des Tages machen soll?
Ich würde das nicht so sagen. Man weiß ja schon, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um eine Endlagerung vernünftig zu machen. Also das Wissen ist ja da.
Aber man hat kein Endlager.
Man hat das noch nicht festgelegt. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. Da gibt es Festlegungen. Das ist bei uns ein kommunikativer, politischer und auch regulatorischer Prozess, den wir halt so machen, wie wir den machen in unserem Land.
Dieser Atomausstieg hängt mit Fukushima zusammen und der sehr schnellen Entscheidung damals auch der Bundeskanzlerin zu sagen, Deutschland geht raus. Eines der Lieblingswörter, eine der Lieblingsbegriffe der Bundeskanzlerin ist alternativlos. War der Atomausstieg nach Fukushima alternativlos?
Also aus technischer Sicht nicht. Da hätte man auch andere Wege gehen können, über andere Zeiten reden können, wie man aus dem Thema aussteigt. Aber das ist jetzt, wie man so schön sagt, Wasser unter der Brücke. So haben wir jedenfalls als Unternehmen drauf geguckt, als wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir jetzt mit dem Sachverhalt umgehen. Das hat uns wirtschaftlich natürlich heftige Kopfzerbrechen bereitet. Wir hatten damals 2011 61% unserer Erzeugung im Bereich Kernkraft. Das war ein ganz wichtiger Ergebnisbestandteil für uns und im Wissen, dass man da jetzt aussteigt, daraufhin das Unternehmen neu auszurichten, das war dann das Gebot der Stunde. Aber wir haben an der Stelle nicht mehr eine Nachlese gemacht, warum und wieso das
Hätte ja auch nichts gebracht.
Hätte auch nichts gebracht und lenkt eigentlich nur von der richtigen Diskussion darüber, was man jetzt eigentlich tut.
Wie viel Geld plus minus hat dieser Atomausstieg dem Konzern gekostet?
Also das ist am Ende des Tages, je nachdem, wie man rechnet, die Frage, nehme ich noch 10 Jahre weiter oder 15 Jahre weiter Laufzeit an? Das ist jetzt, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber gehen wir mal davon aus, dass es eine Zahl mit vielen Nullen ist.
Es gibt Leute, die sagen, die Politik war auf diesen Atomausstieg überhaupt gar nicht vorbereitet. Auch in der Entwicklung alternativen Energieformen, beim Herausbilden einer neuen Infrastruktur, wird dieser Vorwurf zu Recht erhoben?
Also ich glaube mal, ganz unabhängig von der Atomenergie ist dieser gesamte Umstieg des Energiesystems ganz weltweit auch natürlich für alle eine riesen Herausforderung. Also wie komme ich in eine Situation, dass ich weniger CO2-intensive Stromerzeugung habe, gleichzeitig die Sicherheit habe, dass das System funktioniert? Wie gehe ich mit der Frage um, welche Stromnetze ich dafür brauche, wenn der Strom auf einmal nicht mehr in eine Richtung fließt wie früher, sondern letztendlich theoretisch vom Hausbesitzer mit Solarmodul auf dem Dach auch in die andere Richtung. Das hat wenig mit dem Thema Atomenergie zu tun. Ich würde sagen, das war nur noch ein verkomplizierender Faktor für uns hier in Deutschland.
Macht dieser Atomausstieg Sinn, wenn in den Ländern drumherum gar nichts passiert in der Richtung?
Aus Europa energiepolitischer Sicht und wenn man über Gefahrenpotenziale spricht, kann man das kritisch sehen, ob das was bringt. Aber nochmal, das ist jetzt eine Entscheidung des Souveräns, die ist bei uns in Deutschland gefallen. Und fertig. Und wir müssen einfach mit dem Thema umgehen und das tun wir auch.
Haben die großen Energieversorger entsprechend schnell auf diesen Beschluss, auf diese Umstellung reagiert oder hat das im Rückblick auch ein bisschen zu lange gedauert?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich gelaufen. Wenn man heute drauf guckt, mit im Rückblick der letzten 5, 6 Jahre, in dem die Unternehmen damit umgegangen sind, erkennt man schon, dass einfach Unterschiede da sind. Jedes Unternehmen hat da auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gewählt. Da kann man dann diskutieren, war es schnell genug, langsam genug. Vielleicht war das Thema vorher schon eigentlich mal sich zu fragen, hat man übergeordnet im Mix die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber auch das, man ist dann immer schlau, wenn man aus der Kirche kommt.
Klar.
Die Entscheidungen waren in der Situation so gut, wie sie waren. Wir haben damals nach 2011 sehr entschlossen reagiert, weil wir auch entschlossen reagieren mussten. Das war dann alternativlos.
Bob Marley haben wir gerade gespielt, einer ihrer Favorites.
Ist ein Lied oder ein Künstler, den ich mag. Aus der Zeit, wo man viel als Jugendlicher Musik gehört hat, war der immer ganz oben.
Ja.
Habe ich so bei manchen Festivals noch im Fernsehen in Erinnerung gesehen und ich fand, der hat einfach eine coole Musik gemacht.
Ja, und Reggae ist nach wie vor ein Musikgenre, mit dem Sie was anfangen können?
Das ist jetzt nicht mein das Thema schlechthin, aber das ist eine der Musikrichtungen, die ich einfach mag, muss zugestehen, mit den Künstlern dieser Zeit. Also die neueren, die kenne ich gar nicht.
Okay. Wir wollten über Ihren Job bei einem Unternehmen sprechen, das in schwierigen Zeiten war, als die Atomwende, als der Atomausstieg verkündet wurde. Als Sie dann angefangen haben bei der NBW, wie war die Stimmung?
Die Stimmung war natürlich bedrückt oder gedrückt, sag ich mal. Das war schon dem Unternehmen anzumerken, dass es sich in einer schwierigen Situation befand.
Die Leute hatten Angst, rausgeworfen zu werden?
Ja, in einer solchen Situation, wo man wirtschaftlich so rapide an Kraft verliert. Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Wie geht's weiter? Dann kommt da noch ein neues Management. Da ist es ganz selbstverständlich, dass die Menschen, die da arbeiten, sich viele Fragen stellen. Und das konnte man mit den Händen greifen.
Was war Ihre Strategie, die Leute für sich einzunehmen?
Also ich glaube, im Wissen darum, dass man jetzt auf jeden Fall sehr schnell umsteuern muss, habe ich mich eigentlich dazu entschieden zu sagen, naja, wir müssen das versuchen, jetzt gemeinsam sehr schnell zu drehen. Und das geht nur mit den Leuten und zu sagen, wir stellen hier nicht die Frage, ob irgendeiner schuld war, hier im Unternehmen oder außerhalb, das ist alles müßig. Hier sind kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch viel Loyalität, das war auch sehr schnell zu spüren, zum eigenen Unternehmen haben, zu sagen, so, wenn es doch Leute wissen, wie es funktioniert, dann doch eigentlich sind die eigentlich hier im Raum. Mhm. Jetzt lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir sozusagen aus der Situation wieder rauskommen und die richtigen Dinge tun. Und
was waren die richtigen Dinge da? In welche Richtung haben Sie gedreht?
Im Zweifel zu sagen, das Geschäftsmodell der Vergangenheit oder das der vielen Jahre der zentralen Stromerzeugung aus großen Kraftwerken ging erkennbar in seiner Bedeutung zurück. Sehr schnell, sehr rapide. Und damit haben wir beschlossen, neue Felder sehr schnell aufzubauen, Erneuerbare drastisch zu erhöhen, Netzgeschäft, neue vertriebliche Lösungen, gleichzeitig den richtigen Rückbau sozusagen im übertragenen Sinne aus der traditionellen Stromerzeugung zu managen, auch effizienter zu werden, das Unternehmen mal in seinen Grundfesten auch zu erneuern, wie man arbeitet. Das war nicht nur eine Frage des Was, sondern auch eine Frage des Wie man arbeitet, wie man miteinander arbeitet. Das waren so die Schwerpunkte.
Welche Felder betreffs der erneuerbaren Energien haben sich dann als rentabel herausgestellt? Bei welchen anderen hatten Sie entsprechende Schwierigkeiten?
Also wir haben eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung getroffen, insbesondere in den Bereich der Windenergie zu investieren, sowohl auf dem Lande als auch auf dem Wasser. Das hat sich als eine richtige Entscheidung herausgestellt. Das haben wir sehr schnell aufbauen können, das Geschäft. Sind beispielsweise im Bereich Wind Offshore, also auf dem Meer, heute einer der führenden Unternehmen, man kann schon was sagen, weltweit, Da haben wir sehr viel Kompetenz aufgebaut. Das ist eine sehr komplizierte Technologie, die unsere Leute aber toll beherrschen. Und mittlerweile gehen wir auch in andere Themen rein. Mittlerweile haben wir Solarenergie zu einem dritten Standbein, muss man sagen, aufgebaut. Ja. Und wir sind traditionell natürlich in der Wasserkraft immer gewesen. Also das ist, klar, wenn Sie unter erneuerbaren Gesichtspunkten denken, ein wichtiges Standbein.
Aber Solar, das schwierigste Geschäft von allen?
Nee, kann ich gar nicht so sagen. Technisch schwierig ist mit weitem Abstand das Wind-Offshore-Geschäft. Aber wie gesagt, das ist eine Firma mit sehr viel Ingenieurwissen und Know-how. Und das haben wir relativ schnell aufgebaut.
Der Vorstandschef der NBW seit knapp 6 Jahren lebt in Stuttgart, wechselt zwischen Karlsruhe und Stuttgart und der großen, weiten Welt und hat auch noch ein Vorleben. In Essen sind Sie, glaube ich, auf die Welt gekommen?
Ja, das stimmt. Im Ruhrgebiet aufgewachsen, viele Jahre dort gelebt und dann mit dem Beruf einfach häufig umgezogen durch die einzelnen Stationen, die man so hatte.
Wo waren Sie überall? Wo haben Sie überall gelebt?
Ich habe da eine Zeit im Münsterland gelebt, in Nordrhein-Westfalen, bin dann in die USA gegangen für eine gewisse Zeit, in US-amerikanisches Ölunternehmen, dann nach Deutschland zurück. Dann habe ich viele Jahre in London gelebt, als ich bei der BP gearbeitet habe, bin dann nach Düsseldorf gezogen, als ich für die E.ON gearbeitet habe und dann hier in den Südwesten gekommen.
Sie sind promovierter Chemiker. Worüber haben Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben?
In 3 Sätzen gesagt, wie man Daten mit chemischem Hintergrund dazu nutzen kann, mit entsprechenden Messverfahren Prognosen zu treffen, zum Beispiel über Stoffeigenschaften.
Okay, das
mit vielen Rechnern und Computern dahinter. Also das ist jetzt nicht die klassische Chemie mit dem Reagenzglas. Das war damals schon, auch wenn es 25 Jahre her ist, schon viel Computer, Algorithmen und Messgeräte.
Konnten Sie dieses Wissen, das Sie sich dann mit dieser Doktorarbeit erworben haben, auch beruflich umsetzen?
Na, ich sag mal so, man lernt so als Chemiker, weil man immer mit Dingen zu tun hat, die so klein sind, dass man sie nicht sehen kann. Da muss man immer Plausibilitätsprüfung anstellen, dass das, was man da gerade glaubt zu sehen, auch wirklich da ist. Und das schult so ein bisschen die Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen. Und das ist dann, da ist man ja im Berufsleben, was ich heute mache, in einer ähnlichen Situation. Klar. Man kriegt Unterlagen oder Daten und dann lernt man, gute Fragen zu stellen. Und das ist etwas, das hilft mir heute.
Wie weit sind wir eigentlich im weitesten Sinne unter dem Übergriff mit der künstlichen Intelligenz und damit mittels einer entsprechenden Technologie aktuelle Probleme zu lösen? Also Beispiel E-Mobilität und jetzt ist die Frage, wann stellt man wo welche Ladesäulen auf?
Also das ist, glaube ich, in den letzten Jahren hat das Thema, das sieht man ja auch, vergeht ja kein Tag, wo es nicht in den Medien zum Beispiel ist, enorme Fortschritte gemacht. Man sieht erste Anwendungen, die einen manchmal baff machen, also dass da Computer sich selber trainieren, Go zu spielen, dieses japanische Brettspiel, was dann wieder den Weltmeister schlagen kann und ähnliche Dinge, die sind ja sehr bekannt. Wir haben das in der Tat bei uns im Unternehmen auch schon an verschiedenen Stellen sehr frühzeitig eingesetzt. Bemerkenswerterweise ist das bei uns zuerst mal in der Buchhaltung aufgekommen, beim Lesen und Korrigieren von Unterlagen, also ganz toll gemacht da von den Leuten. Aber wir nutzen es in der Tat heute zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität bei der Frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem bestimmten Teil der Stadt zum Beispiel eher oder weniger wahrscheinlich Elektroautos demnächst von Menschen angeschafft werden, was dann die Frage sofort beantwortet, sollte man da dann eine Ladeinfrastruktur aufbauen oder woanders.
Mit welchen Parametern gehen Sie da rein?
Da guckt man sich sehr unterschiedliche Themen an. Das sind demografische Daten, das sind immer Abschätzungen natürlich. Das ist ja keine reine Wissenschaft und das entscheidet dann am Ende auch nicht ein Computer. Man versucht sich einfach ein bisschen abzusichern über sein eigenes, sag mal, über seine eigenen Einschätzungen hinaus.
Was machen Sie, wenn der Computer A Ihnen die Variante 1 anbietet und der Computer B die Variante 2?
Dann geht man einfach nochmal rein, weil offenkundig da keine einheitliche Linie besteht. Entscheiden muss man am Ende immer. Ich finde es immer gut, wenn am Ende dann ein Mensch entscheidet. Sofern er sich dann aber solche technischen Dinge zu Nutzen machen kann, kann die Entscheidung meiner Meinung nach nur besser werden.
In welcher Taktung haben Sie mit Spitzenpolitikern zu tun, beispielsweise mit der Bundeskanzlerin oder mit dem Ministerpräsidenten hier in Baden-Württemberg?
Also das variiert so übers Jahr, aber die Zusammentreffen mit Mitgliedern der Regierung in unterschiedlichen Ebenen und auf Landes- und Bundesebene ist eigentlich eine regelmäßige. Da gibt es verschiedenste Anlässe, da gibt es inhaltliche Punkte, im Bereich Energiewirtschaft, dann gibt es Industriekonferenzen, wo man sich begegnet. Da gibt es auch direkte Gespräche. Das ist sehr unterschiedlich, aber diese Kontakte sind da und die sind auch wichtig.
Wie wichtig ist da ein funktionierendes Vertrauensverhältnis?
Ich glaube, das ist immer in jeder Lebenssituation das A und O. Man tut das, was man sagt, und man sagt das, was man tut, so ein bisschen der Grundsatz. Vertrauen, habe ich mal von einem früheren Chef gehört, ist eine verderbliche Ware.
Mhm.
Und ich glaube, da ist was Wahres dran.
Spitzenpolitiker haben einen unfassbar eng getakteten Terminkalender. Sie auch?
Das ist manchmal knackig, ja. Das sind viele Termine über den Tag, das variiert natürlich.
Auf wie viele kommen Sie im Schnitt? 8, 10?
Das ist sehr unterschiedlich. Das können 15 sein, das können auch manchmal 3 sein. Der Tag ist mal sehr lang, mal weniger. Ich glaube, da muss man auch selber so ein bisschen dran arbeiten, dass man über so einen Langstreckenlauf da fit bleibt. Und das kann man auch dadurch beeinflussen, dass man den Kalender aktiv managt.
Und was von dem, was Sie einen Arbeitstag lang gesehen, erlebt, gehört haben, bleibt dann tatsächlich im Kopf drin?
Das macht ja jeder so ein bisschen anders. Ich mache es mir eigentlich so zur Gewohnheit, dass ich so bei jedem Termin mir überlege, was waren so die 2, 3 Punkte, die über diesen Termin hinaus für mich wichtig sind. Dann mache ich mir eine kleine Notiz, tippe das in meinen Notizfolder im Handy ein oder schreibe es auf einen kleinen Zettel. Manchmal gibt es Sachen, da ist nichts für die zukünftigen wichtig. Aber es gibt durchaus Termine, wo 2, 3 Dinge sagen, Mensch, das will mir wieder begegnen. Und da, das merkt man sich dann einfach.
Ist es ein Problem, dass jeder, der von Ihnen was will, immer einen Vorstandsvorsitzenden zumindest vor seinem geistigen Auge hat, der 100% fit ist, aufnahmefähig und entscheidungsfreudig?
Ich würde mal sagen, das ist zumindest die Erwartungshaltung. Ob da daraus ein Problem wird, das muss man selber managen. Aber es ist sicherlich so, über den Tag hinaus, ob es 8 Uhr morgens, 8 Uhr abends ist, die Leute erwarten dann schon im Regelfall jemanden, der hellwach ist. Das muss man sich bewusst machen, das muss man auch in seiner eigenen, wie man so schön sagt im Neudeutsch, Work-Life-Balance und Vorbereitung berücksichtigen.
Ist es für Sie ein Problem, dass Sie zu einer Berufsgruppe gehören, der immer mehr Verachtung entgegengebracht wird?
Für mich persönlich nicht. Ich versuche mir eine Normalität zu erhalten in der Art, wie ich meinen Beruf ausübe und wie das dann im Privaten aussieht. Sehe das aber durchaus natürlich kritisch, weil das gilt im Übrigen, glaube ich, gar nicht so sehr für diese Berufsgruppe. Das gilt, glaube ich, eher generell für die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in Institutionen generell.
Und Eliten.
Das ist nicht nur eine Thematik von Managern. Ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt. Persönlich, ich kenne eine Menge Leute, die respektieren sehr wohl, was man in seiner Aufgabe macht. Man merkt vielleicht deutlicher die sich zu Wort melden, als die das kritisch sehen, als die es gut finden. Aber wie gesagt, das gilt für mich generell in der Frage, wie glaubwürdig und vertrauenswürdig sind Institutionen heute.
Der Chef von Audi, Rupert Stadler, sitzt in Untersuchungshaft. Kennen Sie ihn?
Ja, wir sind uns an verschiedenen Stellen an verschiedenen Anlässen begegnet, ja.
Ja, haben Sie eine Erklärung für so eine U-Haft eines Top-Managers?
Also das ist jetzt ein laufendes Verfahren und so weiter. Da muss ich Ihnen sagen, da fehlt mir auch jede Information, das in irgendeiner Weise einordnen zu können. Und daher ist es schwierig für mich, das zu kommentieren.
Der inzwischen frühere VW-Chef Müller hat in einem Spiegel-Interview gesagt, als Vorstandschef steht man immer mit einem Bein im Gefängnis. Ich vermute, Sie haben über diesen Satz auch nachgedacht, als Sie ihn gelesen haben.
Das ist eine sehr zugespitzte Formulierung. Sie tragen an der Stelle halt erstmal formal viel Verantwortung. Und das gilt auch für den rechtlichen Teil. Man muss sich immer sehr genau angucken, ob das, was man tut, gerade im Rahmen des Vernünftigen, rechtlich Vernünftigen und Richtigen auch ist. Dafür muss auch Unterstützung geleistet werden durch die Menschen um Sie herum, weil man manchmal sich dessen in dem einen oder anderen Fall als Einzelperson gar nicht bewusst ist. Da achten wir zum Beispiel in unserem Unternehmen sehr penibel drauf, so gut wir es können, das immer abzuprüfen. Sind die Entscheidungen, die man trifft, rechtskonform?
Verzeihen Sie, wie dramatisch ist es denn mit der Haftung? Weil das kann Sie ja dann möglicherweise, wenn es ganz blöd läuft, ins Gefängnis bringen.
Das ist so. Die Strafen für Nichteinhaltung verschiedener Dinge, ob das jetzt kartellrechtliche Themen sind, Datenschutz, Aktienrecht, sind durchaus schwerwiegend. Und deswegen ist man heute sicherlich noch stärker darauf angewiesen, dass man sich versichert. dass das, was man tut und entscheidet, rechtskonform ist. Und das tun wir so gut wir können. Das ist durchaus aufwendig, aber unumgänglich.
Die Verachtung gegenüber den Eliten und Sie als Topmanager gehören natürlich zur Elite. Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, warum sich das Ansehen so gedreht hat in den letzten Jahren?
Ich bin nicht sicher, ob sich so gedreht hat. Also ich habe den Eindruck, das hat sich diese Berufsgruppen sind da kritisch auf dem Prüfstand. Meine Beobachtungen sind, in meinem eigenen Kollegenkreis gibt es überwiegende Zahl von Menschen, wo ich sagen würde, die sind authentisch darum bemüht, das Richtige zu tun und sich vernünftig zu verhalten. Das mit den Eliten ist immer dann problematisch, wenn Menschen sich über andere stellen und wenn sie so ein bisschen den Bezug zur Realität verlieren. Ich glaube, diese beiden Dinge in Kombination sind problematisch. Und da muss man persönlich für sich eine Entscheidung treffen, das eben nicht zu tun. Ich bin der Meinung, man muss in meiner Situation auch wissen, was ein Liter Milch kostet.
Wenn Sie das Geld ansprechen, ist es auch ein Teil des Problems, dass DAX-Vorstände im Schnitt 71 Mal so viel verdienen wie ihre Mitarbeiter?
Mit Sicherheit. Da gibt es immer einen Neidfaktor, der dazu beiträgt, dass solche Menschen dann kritisch angesehen werden. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das ist ein freier Markt.
Klar.
Und der entwickelt sich so, wie er sich entwickelt.
Auf der anderen Seite führt es möglicherweise dann dazu, dass das Arm-Reich-Gefälle in einem Land wie Deutschland noch größer wird und dann irgendwann auch die Gerechtigkeitsfrage aufkommt.
Absolut. Also das ist mit Sicherheit so. Das ist eine Diskussion, die muss man auch ernst nehmen. Und man versucht ja auch im Sinne von guter Unternehmensführung das in einen vernünftigen Korridor zu bringen. Da gibt es auch entsprechende Gremien. Von daher, das ist eine Diskussion, die ist aber auch nicht neu.
Haben Sie, Herr Mastiot, noch ein Restvertrauen in Donald Trump?
Also er schafft es ja immer wieder täglich neu zu überraschen, wenn man denkt.
Ja.
Das wird immer doch ein bisschen immer schwieriger, glaube ich, da Glaubwürdigkeit zu sehen. Das ist, glaube ich, das größte Problem, Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
Ja. Aber das Schöne an ihm ist ja, dass er am Tag danach das, was er am Vortag verkündet hat, möglicherweise wieder zurücknimmt.
Aber das ist ja genau das Problem, glaube ich, was sich da ergibt. Also das ist schon problematisch zu sehen, dass so ein Amt von einer solchen Person ausgefüllt wird. Ja. Da mache ich mir auch als, sag mal, Bürger hier im Land meine Gedanken und Sorgen. Da werden wichtige Entscheidungen getroffen.
Also ein Mann, der die Demokratie verachtet, Punkt 1. Punkt 2, ein Mann, der Krieg führt, beispielsweise auch gegen europäische Unternehmen, gegen deutsche Unternehmen, mit Strafzöllen arbeitet?
Also das Problem ist einfach, dass Abgrenzung passiert. Das ist das, was passiert. Nicht nur an seiner Stelle, das haben wir an anderen Stellen auch. Im Sinn Brexit ist eine ähnliche Entwicklung. Und ich glaube, der Trend ist der übergeordnet einfach Sorge machen muss. Im Zweifel werden Lösungen nicht dadurch erzeugt, dass Menschen auseinandergehen, sondern meine Erfahrung ist immer, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden sozusagen. Also der Dialog ist einfach für mich eine ganz wichtige Grundlage, um Probleme zu lösen, Themen aus dem Weg zu räumen. Und wenn Menschen sich voneinander abgrenzen, ist der Regelfall nicht der, dass da eine bessere Lösung bei rauskommt.
Gut, aber wie agieren Sie jetzt als Unternehmen, das ja ein Stück weit auch international aufgestellt ist? Machen Sie noch Geschäfte mit Amerika, mit den USA?
Also wir gucken uns natürlich die Trends, die sich international im Geschäft, aber auch national in der Wirtschaft, aber auch Politik angeht, sehr genau an. Jetzt sind wir kein ausgewiesen internationaler Konzern. Wir haben unterschiedliche Aktivitäten in einzelnen Ländern, gucken uns dann jedes Einzelland genau an, passt das? Jetzt muss man sagen, Verhältnisse ändern sich in einzelnen Ländern. Das hat sich ja auch bei uns gezeigt. Ist ja nicht so, dass die Tatsache, dass wir in Deutschland hauptsächlich unterwegs waren, uns eine planbare Zukunft beschert hätten. Das haben wir am Anfang der Sendung auch gehabt. Und das gilt dann für jeden Markt. Das ist für ein Unternehmen problematisch, wenn Dinge unberechenbar werden. Und da gibt es jetzt eben besorgniserregende Entwicklungen, weil eben da Drifts passieren, die internationalen Strukturen, die funktionieren, nicht gerade stärken.
Sehen Sie für sich, für Ihr Unternehmen, was die Zukunft angeht, Ihr Unternehmen gut aufgestellt oder haben Sie da noch größere Befürchtungen?
Wir haben zunächst mal eine erhebliche Veränderung hinbekommen in den letzten Jahren, unsere Ergebnisse stabilisiert, das wirtschaftliche Ergebnis wieder steigern können. Jetzt kommt es darauf an, diesen Veränderungswillen auch in die Zukunft fortzusetzen. Wir sind beileibe nicht gesichert und können uns jetzt zurücklehnen, sondern da werden jetzt neue Herausforderungen kommen, Dinge ändern sich. Und ich sage immer, Veränderungsfähigkeit ist vielleicht unsere wichtigste Lernerfahrung der letzten Jahre, die uns, wir werden heute nicht besser Dinge vorhersehen können in den nächsten Jahren als vielleicht vor 7 bis 8 Jahren, aber wir sind anders vorbereitet, mit Veränderungen umzugehen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört.